Paryżu Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 3. Dezember 2008. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie schon in der letzten Sendung angekündigt bzw. erhofft, haben wir euch heute auch wieder einen Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast ist heute der Trainer des SV Waldhof Mannheim, Alexander Konrad. Hallo Herr Konrad.
Hallo zusammen.
Ja, ich hoffe, wir verbringen eine nette Stunde miteinander. Ihr habt schon wieder viele Fragen gestellt vorab, zumeist im Waldhof-Forum. Wir haben einiges an Fragen mitgebracht. Auch noch eine andere kleine Neuerung haben wir heute. Wir haben nämlich einen Gast-Co-Moderator, nämlich den Steffen. Den wird er das gleich noch näher vorstellen. Und ansonsten könnt ihr euch auch während der Sendung rege beteiligen, nämlich telefonisch unter der 0621 für Mannheim 33939801. Ja, Dasch, ich würde sagen, du fängst an mit der ersten Frage und ja.
Ja, schönen guten Abend an alle. Der Herr Konrad ist der einzige Trainer, der es geschafft hat, zweimal bei uns in der Sendung aufzutauchen. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch, Herr Konrad.
Danke, ja, das will was heißen.
Ja, das will was heißen. Meine erste Frage an Sie, wie geht's Ihnen?
Soweit alles in Ordnung bei mir, ja. Konzentriere mich auf die Arbeit.
Die Frage kommt nicht von ungefähr. Wir haben gerade stürmische Zeiten im Verein, sowohl was sportliche als auch finanzielle Aspekte anbelangt. Das geht spurlos an Ihnen vorüber?
Ja, ganz spurlos geht es nie an einem vorüber, aber zumindest in der Zeit, wo wir auf dem Trainingsplatz stehen und auch in der Zeit, in der ich mich hier in Mannheim bewege, versuche ich das daneben so gut wie möglich zu vergessen.
Sie haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Lassen Sie uns mal ein Fazit ziehen über Ihre bisherige Tätigkeit. Das wäre auch gleich die Frage vom Tifoso 68 gewesen. Wie fällt denn Ihre Zwischenbilanz aus?
Ja, also als erstes, also es war ja so, als ich verpflichtet wurde, dass da eben der Aufstieg in die Regionalliga, also das kurzfristige Ziel war und das erreicht werden musste und sollte. Und ich habe das damals schon gesagt, das können wir mit der Mannschaft erreichen. So ist es dann letztendlich auch nach der einen oder anderen turbulenten Phase auch gekommen und deswegen damit kann man zufrieden sein. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir da kurz-, mittelfristig eben noch eine Liga nach oben kommen.
Ich habe gerade eben schon den finanziellen Aspekt angesprochen. Der scheint ja doch auch, oder scheint nicht, ist ziemlich wichtig. Dieses Schicksal, kein Geld zu haben, haben wir ja so mehr oder weniger jedes Jahr irgendwie. Dieses Mal ereilt es uns allerdings erheblich früher wie sonst gewohnt. Das heißt, eigentlich schon nach 3 Monaten der momentanen Saison haben wir die finanziellen Probleme. Inwieweit betrifft es die Mannschaft, also was jetzt die sportlichen Entwicklungen anbelangt?
Ja, es ist natürlich nie schön, mit solchen Sachen konfrontiert zu sein. Also in erster Linie bringt es natürlich immer eine gewisse Unruhe mit sich. Und auch wenn man von vornherein immer hört, wir haben den höchsten Etat der Liga und alles, das ist natürlich alles auf dem Papier so. Aber wenn wir da eben nach 3 Monaten da jetzt solche Probleme hat, dann kann man dann eigentlich auch nicht von ausgehen, dass wir tatsächlich den höchsten Etat haben. Und wie gesagt, das bringt natürlich dann im Moment Unruhe rein und dann natürlich auch ein Stück weit Konzentration von unserer eigentlichen Aufgabe, nämlich guten Fußball zu spielen, bringt uns das ein Stück weit von weg.
Der Vorstand hat ja den Angestellten des Vereins nahegelegt, auf 20% ihres Gehalts zu verzichten. Betrifft Sie das auch?
Das betrifft mich auch, das betrifft uns alle, ja.
Wie haben Sie darauf reagiert, als man mit diesem Anliegen zu Ihnen kam?
Ja, da sind natürlich Gespräche geführt worden und sagen wir mal, das Oktobergehalt, das kam ja jetzt vor kurzem. Und für November, wie gesagt, da sind jetzt eben Lösungen, die da eben aktuell besprochen werden. Und wenn wir oder ich als Trainer irgendwo dem Verein da helfen können, dann müssen wir da irgendeine Lösung finden, dass wir das eben schnellstmöglich von unserer Agenda runterbekommen. Und da sind wir eben aktuell dran.
Inwieweit glauben Sie, dass sich diese finanzielle Situation der einzelnen Spieler auch auf ihre Leistung auswirkt?
Ja, ich sage ja immer, es ist nie gut, wenn man zu viele Alibis oder einfach zu viele Ablenkungen im Umfeld hat, weil natürlich in Phasen, wo es dann auch auf dem Spielfeld nicht so läuft, jeder Spieler oder Fußballer da immer ein Stück weit darauf zurückgreift und deswegen muss man eben schauen, dass man da so wenig wie möglich da anbietet und die Spieler eben da voll in die Pflicht nehmen kann. Und das ist halt aktuell eben ein bisschen schwierig, aber ich denke, wir werden da schon wieder auch in ruhigeres Fahrwasser kommen.
Ganz schön laut hier außenrum, was ist denn los? Inwieweit berührt es Sie, wenn Sie auf 20% Ihres Einkommens verzichten müssen? Denken Sie sich dann, na mein Gott, was ist denn das für ein Verein? Eigentlich habe ich keine Lust, gucke ich mal, dass ich wegkomme, oder sagen Sie sich, ja, das ist so, das wird schon besser. Ist es überhaupt schon durch jetzt mit den 20%? Da gab es ja noch ein Gespräch nach dem Nürnberg-Spiel.
Ja, was heißt durch? Ich meine, ich sehe es im Moment so, wenn aktuell nichts da ist, dann kann es, selbst wenn man über 50% reden würde, dann kann der Verein einfach gewisse Dinge nicht leisten. Und jetzt sind wir eben darauf angewiesen, dass überhaupt irgendwas kommt, und über andere Dinge muss man sich dann eben später unterhalten. Als Trainer ist es so, ich komme ja auch vorher von einem kleineren Verein. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht, war noch nicht an den großen Fleischtöpfen dran, und von daher mir ich nage jetzt nicht am Hungertuch, obwohl ich ja auch hier eine Wohnung dann in Mannheim auch noch zu bezahlen habe und habe ja parallel auch Familie in Frankfurt, also wo ich dann eigentlich einen doppelten Haushalt zu führen habe, aber ich komme da schon über die Runden und versuche eben auch meinen Vertrag hier bis 2010 zu erfüllen.
Gut, freut uns. Ja, jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, auch mal den Steffen mit ins Boot zu nehmen. Steffen ist auch ein Doppelpass-Mitglied, wenn man überhaupt so sagen darf, einer unserer vielen Sympathisanten. Und Steffen hat viele Spiele gesehen, und von daher haben wir uns mal gedacht, eigentlich könnte er auch mal mit ins Studio kommen und uns ein bisschen unterstützen und auch an uns herangeführt werden. Steffen, willst du mal den Trainer was fragen?
Aber gerne doch. Zuerst mal einen Abend allerseits an alle da draußen. Herr Konrad, Sie sprechen gerade über die wirtschaftliche Situation im Verein. Trotzdem sollte das natürlich auf die sportliche Situation nur unbemerkte Auswirkungen haben. Deshalb nochmal zurück zur sportlichen Situation. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Hinrunde, mit der jetzigen bis dato, mit der Tabellensituation und mit den letzten Spielen erstmal Ihrer Mannschaft?
Ja, also aktuell, ist ja kein Geheimnis, bin ich oder wir alle nicht so zufrieden. Also wir haben jetzt 5 Spiele verloren in der Phase. Das ist eindeutig zu viel, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn wir da bisher erst ein Unentschieden zu Buche haben. Trotzdem 5 Niederlagen sind zu viel. Man muss aber auch eben sehen, dass wir gleich zum Auftakt eben zwei Niederlagen hatten. Und haben uns dann eigentlich für eine gewisse Phase dann auch stabilisieren können und 6 Spiele in Folge gewonnen. Und ich denke, wenn man die anderen Mannschaften sieht, die uns letzte Saison in der Oberliga begleitet haben, die stehen ja ähnlich wie wir. Und das Einzige ist im Moment die Eintracht Amateure. Das ist ein Phänomen irgendwo. Die machen sich da mehr oder weniger auch einen Spaß draus, jedes Spiel zu gewinnen. Haben eine ganz junge Mannschaft. Und eigentlich kann es keiner so richtig rational erklären, warum die da vorne stehen. Aber ja, es ist
wobei die bei uns im Karl-Benz-Stadion auch viele Chancen gehabt haben. Wenn sie die reinmachen, ziehen sie bei uns natürlich
Die spielen, ich will das Spiel gar nicht in Frage stellen, die spielen auch einen sehr guten Fußball. Nur man muss sehen, also das Material, was sie zur Verfügung haben, die haben viele A-Jugendspieler drin, die sind, ja, jeder kommt sich da eben wichtig vor in der Mannschaft. Die ziehen einen Spieler von unten nach oben, nach dem anderen. Jetzt hat sich der Zimmermann noch verletzt im Tor, das heißt, oder der Nikolov verletzt, beziehungsweise Zimmermann muss dann auf die Bank. Und die kompensieren es einfach, die spielen frisch, fromm, fröhlich, frei drauf los. Und ja, keiner hatte die eigentlich vorher auf dem Zettel. Und ansonsten ist es da unten drunter ja relativ eng beisammen noch. Und jetzt gilt es für uns einfach da jetzt nicht zu viel Boden zu verlieren und da eben dann den Anschluss zu halten. Und dann in der Rückrunde wird einfach die Meisterschaft oder die Saison entschieden. Und da muss man eben schauen, dass man da dann ja wieder in die Spur zurückfindet.
Ja, denken Sie persönlich oder haben Sie persönlich Druck von den Erwartungen vom Verein oder von den Fans her?
Ja, also bei Waldhof Mannheim hat man immer Druck. Ich meine, letzte Saison war das Ziel Aufstieg und da war Druck da. Und die Saison ist natürlich auch da von vornherein jetzt kein Muss definiert worden, dass wir müssen mit Abstand Meister oder irgendwas werden. Aber wir haben schon den Anspruch, da auch vorne mitzuspielen. Und gerade, was ja immer eben ja auch durch den Blätterwald geht, dass wir halt den höchsten Etat und eine erfahrene und eine teure Mannschaft haben. Da kommt dann natürlich auch immer ein gewisser Druck rein. Und den haben zum Teil andere Mannschaften nicht so. Und ja, wir erliegen dem halt auch das ein oder andere Mal.
Mhm. Unser Kader, sagen Sie selber, ist so gut besetzt, dass man oben mitspielen muss, beziehungsweise auch um die Meisterschaft natürlich. Einer steigt nur auf. Warum kann der Kader, warum können einzelne Spieler, einzelne Teile der Mannschaft situativ ihre Leistung nicht abrufen können oder wollen.
Ja, das ist es halt, Phasen.
Sehen Sie das überhaupt so?
Ja, das, natürlich sehe ich das so. Also es ist phasenweise so, dass wir einfach, oder jetzt seit dem Wien-Spiel muss man einfach sagen, dass wir mit der Situation nach einer ersten Halbzeit, wo wir selbst genügend Chancen hatten, dass wir einfach da seitdem nicht gut mit umzugehen wissen, wenn wir in Rückstand geraten oder wenn unser Spiel selbst nicht so ins Laufen kommt, dass ja, wir einfach zu viel mit anderen Dingen beschäftigt sind und das müssen wir einfach ändern und das haben wir seit dem Wien-Spiel einfach offenbart und das muss einfach wieder raus und dann denke ich, ja, läuft auch so ein Spiel wieder ganz gut, aber es ist manchmal einfach nicht erklärbar, warum da spielen so viele Rädchen dann eine Rolle und das jetzt an Einzelnen festzumachen, ist dann ganz schwierig.
Ja, also Sie sprechen das Wien-Spiel an, das Spiel gegen Nürnberg war auch überraschend, wie offensiv wir bzw. Sie angefangen haben, auch sehr gut gespielt, dann fällt das Tor und plötzlich geht nichts mehr oder weniger nach vorne, von außen sozusagen zu sehen. An was liegt sowas, dass eine Mannschaft, unsere Mannschaft, innerhalb des Spieles, meistens nach 20 Minuten, Viertelstunde, gegen Nürnberg war es vielleicht sogar schon ein bisschen früher, so ein Break bekommt, so ein Bruch im Spielsystem, im Offensivspiel. Es kommen nur noch viele hohe Bälle nach vorne in die Mitte. Es wird kaum noch über die Außen gespielt. An was könnte das liegen?
Ja, es ist phasenweise so, dass sich einfach jeder ein Stück zu sehr rausnimmt. Also der Spieler im Ballbesitz, der braucht, wenn ein Spiel zum Tragen oder zum Laufen kommen soll, der braucht 3, 4 Anspielstationen. Und das hängt natürlich A mit Bewegung zusammen. Es ist auch nicht immer so, dass die Spieler faul sind oder gewisse Wege aus Faulheit nicht machen, sondern die erkennen es einfach nicht, sehen diese Wege nicht. Wenn ich später das sehen auf dem Video oder in der Videoanalyse zeige, dann fällt es auch auf und solche Sachen. Aber das ist einfach mit dem Punkt, dass der Spieler, der am Ball ist, dann zu wenig Anspielstationen hat, weil eben da und dort das Selbstvertrauen fehlt. Und dann stellt sich der ein oder andere eher, naja, komm, ich brauch den Ball jetzt, soll mal der. Und das ist dann natürlich schwierig für eine Mannschaft. Und im Umkehrschluss, wenn das Spiel am Laufen ist, dann will jeder den Ball, dann hat jeder Selbstvertrauen und so mit vielen Anspielstationen. Und dann läuft das auch besser. Also
ist auch immer ein ganz großes Thema bei uns oben auf der Tribüne, das Spiel ohne Ball. Ja, es gibt viele, die zurzeit sagen, dass mich unter anderem mitgerechnet, dass das Spiel ohne Ball in dieser Situation seit ihrem Antritt beim Waldhof die schlechteste Phase hat. Warum? Liegt es am Können oder am Wollen? Jetzt nur Spiel ohne Ball. Das Laufen, das Anbieten der Spieler. Wie Sie sagen, ein Ballführender braucht 3 Anspielstationen, dass es weitergeht. Und das ist meistens entweder ein Querpass oder ein Pass eher in die Defensive zurück.
Ja, das ist, also da ist aktuell eine gewisse Blockade da. Und es ist dann schwer zu ergründen, wo die jetzt genau herkommt. Aber das ist, denke ich, liegt schon eher am Nicht-Können oder dass die Beine oder der Kopf dann einfach schwer wird.
Und aber wir haben ja schon gesehen, dass es ganz anders laufen kann.
Ja, absolut.
Von daher ist es doch wirklich ein bisschen überraschend. Also wenn ich mir überlege, wie die Mannschaft gespielt hat, als sie die Mannschaft übernommen haben. Das war ein zügiges Kurzpassspiel mit Zug zum Tor über die Außen gegangen und mittlerweile fragt man sich dann immer wieder, was ist denn mit der Mannschaft los, die eigentlich ja gar nicht anders ist wie die in der letzten Saison und man erkennt sie teilweise überhaupt nicht wieder.
Ja, wie gesagt, da hatten wir das ein oder andere Spiel bei, wo das eben nicht zum Tragen kam und wir arbeiten im Training, schaut es auch wirklich phasenweise sehr, sehr gut aus. Ich habe ja auch schon mal angesprochen vor dem Karlsruhe-Spiel, obwohl uns da die Nachricht ereilt hat, dass es da finanziell schlecht aussieht, war die Stimmung eigentlich im Training sehr, sehr gut. Wir haben das absolut kompensieren können und auch dadurch Spaß ins Training reingebracht. Und im Karlsruhe-Spiel, erste Halbzeit, war gar nichts, absolut gar nichts davon zu sehen und ganz einfache Fehler und da lassen wir uns halt aktuell zu schnell und zu sehr runterziehen. Jetzt gegen Nürnberg, denke ich, war es anders, wobei da am Anfang hatten wir einfach die Probleme, hatten wir erstmal auch ja, mit der Umstellung auf die Dreierkette ein bisschen zu kämpfen. Wir waren dann am Anfang mit 6 Mann auf einer Linie, was sehr ungewohnt war und was uns da dann natürlich im Mittelfeld den einen oder anderen Spieler dann weggenommen hat. Und zweite Halbzeit haben wir aber zumindest uns Chancen erarbeitet, haben auf ein Tor gespielt und ja, verschießen einen Elfmeter und letztendlich geht so ein Ball dann auch in so einer Phase schwerer oder gar nicht über die Linie. Und
Sie sprechen das Nürnberg-Spiel an, da gibt es auch eine Frage von Blau-Schwarz-SVW. War das nur ein Versuch mit der Dreierkette hinten? Oder ist es ein Versuch auf längere Zeit oder eine Absicht? Inwiefern war dieses Spielsystem einzuschätzen, einzuordnen?
Ja, also in Nürnberg mussten wir natürlich auch ein bisschen auf den Gegner eben reagieren. Außerdem, Matthias Öhrum hat vorher nach einer langer Verletzungspause im Training und auch in Einheiten eben gezeigt, dass er wieder ein Führungsspieler werden kann. Dann Nürnberg hatte in seinen Reihen extrem große Spieler, die man natürlich auch dann irgendwo aufnehmen muss. Und wenn wir sonst die Außenverteidiger besetzen, haben wir da mit Schwall, Geider oder rechts Vasilia, Laping, je nachdem, nicht gerade die größten Spieler. Das heißt, da musste mit drauf reagieren, dann war es eben so, um Matthias Öhrum da auch ranzuführen, war das eine sinnvolle Lösung, um ihn jetzt aus jedem Zweikampf erstmal rauszunehmen, das ihn sehr, sehr viel Kraft gekostet hätte. Und es ist eine Option, aber wie gesagt, da spielen dann verschiedene Faktoren eine Rolle. Und sagen wir mal, drei Stürmer, das ist durchaus vorstellbar.
Das heißt, gegen Ulm können wir wieder mit einer überraschenden Dreierabwehrkette rechnen?
Ja, ich habe schon gehört, dass der Ulmer Trainer jetzt ganz verwirrt ist, dass er damit überhaupt nicht gerechnet hat und weiß das jetzt gar nicht einzuschätzen. Deswegen will ich da jetzt nicht zu viel zu sagen. Aber
okay. Sehen Sie den Kader, wie er jetzt ist, optimal zusammengestellt? Wo würden Sie noch sagen, da wäre noch was verbesserungsfähig? Würdig.
Naja, ich habe ja in der letzten Saison, als ich kam, schon gesagt, dass im Kader einfach zu wenig dynamische Spieler einfach waren. Zu wenig Spieler, die über Sprinterqualitäten auch verfügt haben. Das heißt auch mal dem einen oder anderen da weglaufen und weglaufen zu können. Und da haben wir versucht, oder zumindest mit Hertling dann jemanden geholt, der da rüber verfügt. Ansonsten haben wir Offensivbereich Ismaili oder Speranza, die das könnten. Und da muss man einfach den Hebel ansetzen. Aber es war ja für die Saison jetzt auch schwierig oder nicht möglich, zu viele Spieler zu verpflichten, weil sich natürlich alle Verträge verlängert haben. Und das da nicht so einfach ist, auch den einen oder anderen abzugeben.
Ja, sind die aktuellen Spieler des SV Waldhof für ihre Spielphilosophie genügend von der Leistung her, von der Einstellung her, von den Fähigkeiten her?
Ja, muss man auch differenziert betrachten. Es gibt natürlich, jeder Trainer stellt sich eigentlich von hinten raus eine Spieleröffnung vor, die eine gewisse Ballsicherheit, eine Ruhe auch schon aus der Innenverteidigung den freien Mann eben mit einer gewissen Ruhe zu finden, dann eben über Außenverteidiger, die sich ins Offensivspiel einschalten, dann selbstverständlich Spieler, die auch charakterstark dann umschalten. Also das heißt von Offensive auf Defensive.
Jetzt müssen wir den Ivo mal nach vorne lassen.
Ja, wir haben tatsächlich einen Anrufer. Und der Ivo hat ihn gleich gekickt.
Ich dachte, Alarm-Sirenen.
Ja, bitte nochmal anrufen. 0621 3393 9801. Wir müssen uns entschuldigen, hier ruft so selten jemand an, dass wir da nicht so ganz versiert sind. Aber nachdem es ja auch schon Diskussionen darüber gab, wer wie oft hier anrufen soll, wir erwarten also eure Anrufe hier. Steffen, bist du rausgekommen? Weißt du, wo du warst? Jetzt neuer Versuch. Schönen guten Abend, wer ist denn dran?
Hallo.
Der
Michael, ich höre aus der Altstadt zu und wollte sagen, super, super Sendung.
Das ist nicht der Michael, das ist der Uwe Wickenhäuser.
Nein, ich bin
schon sofort erkannt. Uwe.
Ich bin nicht der Uwe.
Dann der Erik. Ja, natürlich der Erik. Erik, wie geht's?
Gut geht's mir, gut.
Und freut mich, dass du anrufst. Welche Frage hast du an uns oder an den Trainer?
Eine Frage. Kann man Fragen stellen?
Natürlich, du bist live auf Sendung.
Super, super. Was soll denn der Außenverteidiger machen, wenn der Mittelfeldspieler vor ihm nicht gut deckt und er dann auf einmal gegen zwei spielen muss?
Haben Sie die Frage verstanden, Herr Konrad?
Ja, ich habe sie verstanden, ja. Sich so teuer wie möglich verkaufen, ja. Also ich sage da immer, das kleinste Übel wählen. Es gibt Situationen, wo man eben in Unterzahlsituationen gerät und da muss man eben dann nach Möglichkeit eben nach innen verschieben und warten, bis dann irgendwo die Unterstützung aus dem Mittelfeld nachrückt. Und das ist aber dann natürlich eine schwierige Situation, wenn man in Unterzahl gerät.
Also Zeit gewinnen. Muss.
Ja, eben. Also im Prinzip, sag mal, wenn man in Unterzahlsituationen gerät, muss man versuchen, eben Querpässe des Gegners zuzulassen, dass das Mittelfeld dann die Chance hat, nachzukommen und eben die Bälle in die Schnittstellen, in die Tiefe eben versucht, durch Einrücken dann eben zu blockieren, ja.
Super, vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, mein Leben wird ab jetzt schöner und euch noch einen schönen Plausch.
Ja, warte mal, wie siehst denn du den Saisonverlauf bis jetzt?
Zusammenlauf?
Den Saisonverlauf.
Es geht. Nicht überraschend, aber ich würde sagen, kann noch besser werden.
Und deine Vorhersage für unseren Tabellenblatt am Ende?
Eins. Oder? Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Okay, dann bedanken wir uns für den Anruf und warten auf neue Anrufe. Vielen Dank.
Gut, tschüss, tschüss. Tschüss.
Ja, Steffen, willst du weitermachen?
Wurde ich unterbrochen. Ja. Herr Konrad, Entschuldigung. Nochmal zurück zum Kader. Auf dem Platz wirkt es oftmals so, dass es im Mannschaftsgefüge, in der Mannschaftshierarchie nicht ganz stimmt. Also dass nicht jeder mit jedem kann im Spiel und so weiter und so weg. Ja, du lachst, Asch, aber wir haben uns schon öfters darüber unterhalten. Wie sehen Sie das?
Ja, das trifft natürlich hier und da auf jede Fußballmannschaft zu, dass da unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und das ist sicher auch bei uns so, dass da der eine mit dem anderen etwas besser kann, aber letztendlich ist da natürlich der Erfolg irgendwo ausschlaggebend, wie man dann miteinander umgeht. In Phasen, wo man eben verliert, betreibt da jeder ein Stück weit Schuldzuweisung an den anderen. In letzter Instanz macht es da natürlich auch vom Trainer nicht halt, warum hat er den aufgestellt, und das sind natürlich auch Dinge, die man bei uns dann beobachten kann. Das ist kein Waldorf-spezifisches Problem, sondern das trifft auf viele Mannschaften dann zu.
Würden Sie sagen, dass die Mannschaft schwierig ist zu führen?
Ja,
schwieriger als andere Mannschaften, die Sie bis jetzt so kennengelernt haben?
Ja, es ist schon eine anspruchsvolle Mannschaft, also muss man schon sagen. Also wir haben ja auch da einige Spieler, die auch schon bei anderen Vereinen und höher gespielt haben und die jetzt, sagen wir mal, ja, im Herbst ihre Karriere auch bei uns sind. Ich muss also trotzdem sagen, dass sie eigentlich schon gut mitziehen, aber es ist trotzdem keine einfache Mannschaft.
Ist das für Sie als Trainer dann schwierig, so einen, sag ich mal, altgedienten Spieler mit höherer Liga-Erfahrung dann auch mal vom Platz zu nehmen? Wenn er unter Umständen nicht so gut spielt, wie Sie sich das vorstellen?
Nein, das ist kein Problem, jemanden vom Platz zu nehmen. Nur man hat natürlich auch als Trainer eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Achse, ein paar Führungsspieler. Und da versucht man natürlich auch dem einen oder anderen dann das Vertrauen einfach weiterzugeben, weil sonst irgendwann kommt man natürlich auch in eine Phase, wo man dann ständig am Wechseln ist und das, wie gesagt, da muss man auch schauen, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man eben einen Führungsspieler dann auch mal runternehmen muss, das ist kein Problem.
Dann bleiben wir ganz kurz mal doch beim Kader noch, und zwar habe ich noch eine Frage, wie denn die Chancen für den eigenen Nachwuchs, Beispiele Atschik, Geisinger, Kirschner, Socher, die wirklich an eine gute Saison in der zweiten Mannschaft des SV Waldhof spielen, wobei Kenan Kocak im Doppelpass-Radio gesagt hat, dass er momentan keinen auf dem Sprung in die erste Mannschaft sieht von den Leistungen her. Ist das ein Schlag ins Gesicht für die jungen 18- bis 20-Jährigen?
Nein, da muss man einfach sehen, auch was aktuell da ist. Und ich sehe die ja jeden Tag im Training, und bei dem einen oder anderen ist halt einfach schon noch mehr Qualität eigentlich da als bei dem einen oder anderen Jungen, wobei da schon jemanden gibt, wo man was durchaus auch in der Zukunft erwarten kann. Da zähle ich jetzt aktuell, würde ich jetzt mal sagen, der Norbert Kirschner, der bei uns einen sehr, sehr guten Eindruck im Training hinterlässt. Von dem ist schon was zu erwarten. Nur er hat natürlich aktuell Krone, Adiele, Örum auf der Position, auch vor der Brust. Und das sind Dinge, wo er im Training unheimlich viel auch lernen kann. Und bei dem einen oder anderen dauert es noch einen Moment. Und man muss halt auch immer sehen, wen hat er da vor sich auf der Position. Also Acik, der Junge braucht noch da, der hat, ja, ich glaube, das sieht er auch selbst. Und natürlich hätte er gern mal eine Chance auch irgendwo verdient, aber da kann man auch mit Walter Brath, mit dem Zweitmannschaftstrainer, drüber sprechen. Da gibt es schon auch mit Schwall und Geider Spieler, die einfach auch taktisch einen ganzen Schritt da weiter sind. Ja. Und das junge Spieler Nicole Jülich ist jemand, der uns da auf Sicht weiterbringen wird. Ich trainiere ja auch im Prinzip alle zwei Wochen mit dem Stefan Groß und Mike Schüssler da zusammen so ein Perspektivtraining für unsere Nachwuchsspieler, angefangen von der C-Jugend. Da haben wir dann auch A-Jugendspieler dabei, die wir versuchen ranzuführen.
Aber und was kann der Verein tun, diese Juwelen, diese ungeschliffenen Diamanten zu halten?
Ja, denen einfach eine Perspektive bieten. Aber es ist halt nicht so einfach in Mannheim. Also wir, wenn wir jetzt sehr weit abgeschlagen wären, dann wäre das eine sinnvolle Lösung, auch da eine Saison mit jungen Spielern zu Ende zu spielen und denen eben Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Aber wenn man im nächsten Jahr dann wieder anfängt, dann glaube ich, wird immer irgendwo das Ziel für Waldhof Mannheim heißen, aufzusteigen. Und ich weiß, dass einfach das Trikot für viele 2-3 Kilo schwerer wird, als wenn sie es für andere Vereine tragen. Das ist einfach so. Wenn wir mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft auftreten würden, dann haben wir trotzdem eine andere Situation, als das jetzt vielleicht Heidenheim oder junge Zweiermannschaften hätten, weil da wird einfach nichts erwartet. Die können befreit aufspielen, die haben die Zeit und
gut, aber dafür haben wir ja auch Spieler, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die aus höheren Ligen kommen und auch besser bezahlt werden, und dann muss man doch auch eigentlich davon ausgehen, dass die den Druck auch aushalten müssten, oder?
Ja, davon sollte man ausgehen, aber
ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite eine Bürde, das Trikot zu tragen, auf der anderen Seite werden die Leute auch...
Ja, ich rede jetzt eher von den neuen Spielern, die kommen, und ich spreche jetzt nicht Olof Babac oder Örum Adiele an.
Gut, ich möchte gerne kurz die Frage vom Kurpfalz-Onkel einschieben, weil wir jetzt gerade schon über die Perspektivspieler der zweiten Mannschaft sprechen. Er sieht sie relativ selten auf den Spielen der zweiten Mannschaft. Offensichtlich ist er öfters da. Sie haben vorher so spontan gesagt, das wird nicht stimmen. Sagen Sie ihm kurz was?
Ja, ich war also die Saison, glaube ich, zwei oder dreimal auf Spielen. Das liegt aber auch phasenweise daran, dass ich dann ein anderes Spiel beobachte an dem Tag, oder ich habe ja auch ein Recht engen Kontakt dann zum Walter Brath, mit dem ich mich austausche. Aber aktuell ist halt auch jetzt, wir haben 24 gesunde Spieler im Kader, und aktuell ist da jetzt keiner auch aus der zweiten Mannschaft, wo ich jetzt sage, der jetzt bei uns unbedingt spielen muss. Also haben wir ein paar Junge und die beobachten wir auch.
Langsam heranführen. Konrad, würden Sie sich als Defensivfanatiker bezeichnen?
Nein, also man braucht natürlich als Trainer eine gewisse Grundordnung, und auch in der Defensive ist es einfach so, da hat man Regeln zu befolgen. In der Defensive ist es so, da gibt es einfach Regeln, und in der Offensive, da sollte man einfach auch der Kreativität und dem individuellen seinen Lauf lassen, aber in der Defensive, da muss man einfach schon strukturiert vorgehen. Das geht, glaube ich, jedem Trainer so.
Gut, ich würde eigentlich ganz gerne mal die Fragen vom Arnold so Reihe nach durchgehen. Ich glaube, die treffen so ziemlich den Punkt, die uns auch alle so ein bisschen beschäftigen. Er würde gerne wissen, warum wir in sehr vielen Spielen sehr defensiv auftreten. Viererkette, Doppelsechs, kann echter Zehner, nur ein Stürmer. Was sagen Sie dem Arnold, warum Sie so aufstellen?
Ja, also ich meine...
Oder sehen Sie das überhaupt so?
Ja, ich würde es nicht sagen, dass wir defensiv spielen, weil wir eigentlich mit zwei Außenverteidiger, mit Lapping Außenverteidiger, wenn Schwall spielt oder je nachdem Außenverteidiger haben, die fußballerisch in der Lage sind, zu hinterlaufen, sich nach vorne einzuschalten. Wir spielen zwar nominell mit einer Doppel-Sechs, aber die hat zum Beispiel die ganze letzte Saison ausgesehen, Babats Olhoff, wo Olhoff ja ein sehr offensiver Spieler ist. Wir haben auf den Außen mit Ismaili Wittke oft gespielt und dann eben mit zwei Stürmern oder mit einem Hängenden. Das ist oft einfach schwieriger zu verteidigen für den Gegner, wenn jemand aus der Tiefe kommt. Und man muss da einfach auch, da spielen taktische Dinge eine Rolle, dass man gegen Gegner spielt, wenn die einen Spielaufbau haben, dass einfach der Sechser schwer zu kontrollieren ist. Und das sind einfach dann Maßnahmen, wie man gut gegen den Ball stehen kann und trotzdem einfach dann beim Umschalten einfach von den Innenverteidigern auch nicht so leicht aufgenommen werden kann. Ja, das.
Okay, er würde auch gerne noch wissen, auch das ist würde auch meiner Frage ziemlich nahe kommen, warum sich ein Kai Hertling als echter Strafraumspieler sehr oft seine Bälle vom Mittelfeld holen muss. Ist er auf der Position nicht doch eher verschwendet, weil er eigentlich als Strafraumspieler doch ja auch im Strafraum sein sollte?
Ja, es ist also so, dass er am Anfang hat er ja auch ein Spiel neben Melunovic gemacht. Dann hat er natürlich da am Anfang das Problem mit der roten Karte gehabt, dass er nicht so dann auch so gut mit Melunovic in der Phase nebeneinander haben die einfach auch nicht so gut harmoniert zu der Zeit. Dann kam die rote Karte, dann hatte ich umgestellt das System, aufgrund dessen auch, dass uns Monetta verlassen hat beispielsweise. Wir sollten noch einen zweiten Stürmer eigentlich dazu bekommen, da waren wir auch auf der Suche. Das hat aber auch aus finanziellen Gründen, Gott sei Dank haben wir es gelassen, kann man nur heute sagen, nicht geklappt. Und dann haben wir das System da angepasst und haben da eigentlich 6 Spiele in Folge gewonnen mit. Und Hertling hat letzte Saison, wir haben ja oft gesehen, auch in Hoffenheim 2, hat das wunderbar gemacht. Und aktuell, ja, ist er einfach, hat er zu oft einfach ein paar falsche Entscheidungen noch getroffen, ist noch nicht so richtig im Spiel drin, tut aber eigentlich alles auf dem Feld dafür, also bewegt sich, ackert, aber braucht jetzt halt einfach mal ein paar glückliche Spiele und dann, denke ich, würden diese Fragen dann auch nicht...
Ja, er könnte auch mal von Melone lernen, von Melunovic lernen, wie das ist, wenn man den Ball erobert und dann den Strafraum bekommt. Beim ihm sieht es immer so aus, als ob er den Ball erobern will und der wird gegen ihn gepfiffen.
Ja, da habe ich ihm aber auch zugesagt, dass er einfach phasenweise einfach zu früh sich schon mit dem Gegenspieler beschäftigt, dass er einfach da auch oftmals mal das Tempo Richtung Ball erstmal aufnimmt und dann sich mit dem Gegner beschäftigt, weil das wird dann weniger oft gepfiffen, als wenn man da schon 6 Meter vom Ball weg ist und dann seine Ringkämpfe betreibt, da pfeift der Schiri es ganz gerne ab. Aber Melunovic war auch ein gutes Stichwort, weil er war ja natürlich auch im Umfeld, gerade letzte Saison und alles ganz, ganz kritisch gesehen. Ja. Und wir wussten da auch, was wir in gewissen Sachen also an ihm haben. Also ist also absolut mit dem Rücken zum Tor kaum vom Ball zu trennen. Und diesen Prozess muss man auch erstmal gehen. Ja? Der hatte am Anfang, der hatte in Freundschaftsspielen, in Pokalspielen getroffen und keiner hat sich eigentlich so richtig gefragt, warum spielt er nicht. Ja? Und jetzt erst, seitdem er dann auch ein paar Tore gemacht hat, auch wieder besser spielt, ist er auch irgendwo wieder besser aufgenommen worden. Ja? Und das gilt natürlich aktuell auch für den einen oder anderen Spieler. Man muss halt manchmal auch eine gewisse Geduld oder auch mal das Alter außen vor lassen, sondern einfach die Qualitäten einschätzen. Und eben bei einer Fußballmannschaft von 20, 24 gesunden Spielern, wenn dann einer draußen bleibt, da wird es auch immer Fragen geben, warum der und jener nicht. Und da müssen wir einfach gute Ergebnisse liefern, dann stellen sich natürlich solche Fragen auch weniger. Okay. Dann.
Der Arnold würde auch gerne noch wissen, warum es seiner Ansicht nach nicht so richtig gelingt, das Spiel über die Außen zu forcieren. Er ist der Ansicht, dass unser Spiel sehr stark durch die Mitte geht und damit haben die Außenspieler nur selten ihre Position. Damit können die Außenspieler nur selten ihre Positionen halten und ziehen oft mit dem Ballbesitz in die Mitte. Was sagen Sie ihm?
Ja, der hat das also zum Teil recht gut beobachtet.
Sehr gut, Arnold.
Also es ist, da muss ich auch drauf eingehen. Also es ist einmal so, natürlich, je öfter zum Beispiel Lapping, wenn er die Position begleitet, sich einschaltet, desto besser sieht unser Spiel über die Außen natürlich aus. Er hatte natürlich aufgrund am Anfang der Verletzung, dass er halt von der Physis da ein bisschen nachhing, sich nicht so oft eingeschaltet wie die letzte Saison noch.
Aber Sie haben ihn ja auch mal ein bisschen gemaßregelt. Kann das sein, dass er da ein bisschen schlechte Laune hatte und deshalb nicht mehr so richtig Lust hatte?
Ja, Marco ist ein Spieler, der geht nicht so gern aus der Komfortzone raus, sage ich immer. Der bleibt da immer ganz gern drin und den muss man immer ein bisschen kitzeln, dass er es macht. Also wenn er da einen guten Tag hat, ist er, wie gesagt, ein Spieler, der da mit Sicherheit eine Liga höher spielen könnte oder auch müsste. Und das muss er einfach öfter auch noch bei uns zeigen und auf das zurückzukommen, dass wir da oft in die Mitte ziehen. Das betrifft oft den Giovanni Speranza, dass wenn er die Außenposition spielt, dass er sich einfach viel zu oft oder viel zu früh einfach ins Zentrum ziehen lässt. Und das sind Dinge, die habe ich ihm schon 100 Mal auch an der Videowand gezeigt. Und das sind manchmal Sachen, die sind in einem drin und hemmen dann natürlich auch oft das eigene Spiel. Also wenn ich da an Karlsruhe denke, da gab es Situationen, wo dann eine Flanke kam und er war einfach nicht in seiner Position, weil er viel zu früh nach innen gezogen ist. Und dann geht der Ball irgendwo ins Niemandsland und hingegen, wenn er da in der Position steht, dann kann man die reinziehen wieder und vielleicht steht er in der Mitte, macht das Tor. Also das sind auch durchaus korrekte Beobachtungen da.
Gut, und dann die letzte Frage. Arnold, du hast geschafft, alle 4 Fragen von dir sind aufgerufen worden. Er würde ganz gern wissen, was mit Faslia los ist. Das würde mich auch interessieren, Arnold, in dieselben Fragen. Von dem habe ich mir eigentlich ziemlich viel erwartet.
Du bist doch Arnold Dasch.
Nein, will ich nicht. Arnold, oute dich später. Den haben wir ja schon relativ früh für unsere Verhältnisse verpflichtet, auch im Zusammenhang mit dem Aufstieg. Also da sollte erstmal der Aufstieg klargemacht werden, dann ist auch das Okay von ihm gekommen. Dementsprechend habe ich mir natürlich einiges von ihm erwartet und jetzt ist er verletzt und seitdem ist er nicht mehr rangekommen. Hat es auch noch andere Gründe?
Nein, also er war recht, also hat ja eine Verletzung aus der alten Saison da lang mit rumgeschleppt im Kniebereich, also jetzt kein eine Bändergeschichte, sondern konnte keiner so recht sagen, welche oder woher die Schmerzen da ständig kamen. Das heißt, er ist am Anfang relativ lang deswegen ausgefallen. Jetzt hat er Anschluss gefunden, hat auch schon des Öfteren in der zweiten gespielt. Und auch hier die Situation einfach, dass es oft bei uns eben so ist, wenn jemand nicht von Anfang an spielt, dass es dann oft schwierig ist, die Bank einfach auch zu besetzen, weil wir müssen 4 Spieler, die unter 23 und deutsche Staatsbürger sind, auf die Bank setzen. Und das war dann ein weiteres Problem. Aber im Moment ist er ganz gut im Kommen, also trainiert jetzt seit Wochen, auch engagiert. Und ich denke, dass wir ihn auch da in den 3 Spielen auch nochmal sehen werden.
Ich muss aber ganz kurz nochmal auf die Abwehr eingehen, speziell auf Krone und Adiele. Adiele war ja letzte Saison für uns oben zumindest absolutes Prunkstück in der Mannschaft. Sicherheit ausgestrahlt, den Ball.
Krone auch?
Auch, natürlich. Ja. Adiele fand ich noch besser leistungsmäßig. Ball verteilt nach vorne. Die bisherigen Spiele haben unserer Meinung nach das krasse Gegenteil gezeigt. Es ist eine Unsicherheit in der Abwehr zu spüren. Wenn der Zifi nicht öfters schon sehr gut gehalten hätte, einen sehr guten Tag gehabt hätte, dann wären mit Sicherheit noch viel mehr Spiele verloren gegangen. An was kann es liegen, dass es von der letzten Saison auf diese Saison diese Abwehr, Krone, Adiele, so leistungstechnisch, sicherheitstechnisch abgebaut hat?
Ja, also Adiele ist jetzt in erster Linie erstmal ein Spieler, der eigentlich sehr, sehr stark im Zweikampf ist und sehr gut gegen den Mann arbeitet. So im Spiel mit dem Ball war er jetzt auch letzte Saison nicht derjenige, der jetzt unser Spiel eröffnet und da sich irgendwo ins Mittelfeld einschaltet und da den freien Mann findet. Also das ist nicht so sein Spiel, aber er war...
hat zumindest Sicherheit ausgestrahlt.
Das, sag mal, das hat er auch diese Saison eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen. Da ist, sagen wir mal, schon Jannis Krone die Saison hat er eher die Probleme gehabt mit Ball oder aktuell, wo man dann natürlich auch dann eine gewisse Verunsicherung dann spüren kann.
Was liegt sowas?
Ja, das sind natürlich Situationen, wenn du dann ein paar Bälle verlierst und dann geht natürlich auch relativ schnell dann so ein Raunen durch, dann dann sorgt es natürlich nicht für Selbstvertrauen. Und ich denke, gegen den Mann und von dem Engagement kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Und er hat letzte Saison natürlich auch einen sehr, sehr guten Offensivkopfball. Der Jannis hat da natürlich auch ein paar Tore oder wichtige, sehr, sehr viele Tore gemacht für uns. Das fehlt ihm die Saison natürlich auch ein bisschen. Dann war da auch mit Sicherheit das ein oder andere unglückliche Spiel dabei und da brauchst du einfach auch mal ein Tor oder Situation, wo du dich dann einfach rausziehen kannst, du musst dich am eigenen Schopfe da einfach wieder hochbringen und das merkt man.
Wird der Matthias Örum gegen Ulm wieder auflaufen?
Ja, da können wir von ausgehen. Wobei er natürlich auch nach dem Nürnberg-Spiel hat er gesagt, nach einer Stunde war er schon, ich meine, hat ein Jahr jetzt nicht gespielt und jetzt sind wir zwei Wochen weiter im Training, also hoffe ja, dass er das, was er davor im Training auch gemacht hat, die jungen Spieler immer positiv aufgebaut, den Halt gegeben hat, dass uns das jetzt dass er das auf den Platz bringen kann.
Ich möchte gerne das Raunen von den Rängen aufnehmen, das Sie gerade angesprochen haben. Und dem Hallo Genscher, was ist denn das für ein Name her? Hallo Genscher. dem seine Frage vorlesen und er würde gerne wissen, wie die Mannschaft oder Sie, lassen wir mal die Mannschaft erstmal, die von den Fans zum teilweise geäußerte Kritik während oder nach den Spielen auffasst. Ich würde damit ganz gerne zum Ausdruck bringen, kommt der Herr Babatz nach dem Spiel zu Ihnen und sagt, in die Scheißkurve geht er nicht mehr, weil ihn irgendeiner angepöbelt hat. Wie war es nochmal, Patrick? Brauchst gar nicht erst kommen oder sowas? Kriegen Sie das mit? Sagt er Ihnen das? Und wenn ja, wie wirkt sich das dann aus?
Naja, ich kriege also nicht alles mit, aber ich merke natürlich auch, ich denke, wenn man mal letztes Spiel nimmt gegen Nürnberg, war es natürlich auch so, dass als ich Lapping ausgewechselt habe, da kamen natürlich auch von der Haupttribüne einen rauen Kommentar und alles, aber ich wollte mich jetzt auch nicht hinstellen und denen klar machen, Leute, der hat gebrochen vorm Spiel, dem sein Akku ist absolut leer, hat schon vor einer Viertelstunde gebeten, dass ich ihn rausnehme. Ich habe ihn noch eine Viertelstunde draufgelassen. Das da gibt es natürlich Situationen, wo es schwierig ist für das Publikum, das einzuschätzen. Ich bekomme das eine oder andere mit, muss mich da aber natürlich irgendwo sachlich um die Mannschaft kümmern. Und von Spielern, ich habe das eher mal aus der letzten Saison irgendwie aufgeschnappt, dass da irgendwelche mal irgendwie nicht so...
Also er kommt nicht hinterher und sagt, boah, da gehe ich nicht mehr hin, ich gehe mir total auf den Nerv und fertig.
Nein, also das kommt er nicht. Aber es ist manchmal natürlich auch, wenn dann einer hingeht, wird vielleicht beleidigt, dass der dann irgendwie verunsichert ist. Oder
müsste ein Christoph Babatz, der bei Mainz war, der Bundesliga, Zweitliga gespielt hat, nicht über solchen Dingen stehen als Profifußballer?
Ja, aber man muss halt auch mal schauen. Ne? Kurz nach dem Spiel, und du hast einen Puls, der ist noch auf... 180 irgendwo, dann kommst du und dann ist ja auch oft in anderen Bereichen, wo dann Souveränität und alles verlangt wird. Du ärgerst dich vielleicht selbst über dein Scheißspiel oder über irgendwas.
Scheißspiel muss ich jetzt doch aufnehmen. Also, der Herr Babatz ist einer, der wirklich, jetzt sag ich mal, ich werde hier geschlagen, der durchaus kritisch gesehen wird im Forum. Wie beurteilen Sie denn sein Spiel?
Also er wurde auch am Anfang der Saison, habt ihr ja auch schon mal mitbekommen, da selbst in den Freundschaftsspielen kritisch gesehen. Es ist, da wird schnell relativ viel festgemacht. Dann hat er sich auch stabilisiert und hat dann absolut auch dazu beigetragen, dass wir diese 6 Spiele gewonnen haben. Da hat er sehr, sehr gut gespielt auch und die Mannschaft geführt. Und aktuell, ich habe jetzt auch mit ihm ein Gespräch gehabt, habe gesagt, er muss versuchen, einfach die Dinge als Profi versuchen auszublenden, sich auf sein Spiel einfach zu konzentrieren und auch ja, das andere einfach außen vor lassen und dass er aktuell jetzt auch eine schwächere Phase hat, das weiß er selbst und das muss er einfach ja, wieder in die Bahn bringen. Ja, das.
Wie ist denn der Zustand vom Olle? Wird der auflaufen können, wieder spielen können?
Ja, bei Thomas Olloff ist es also so, mit dem hatte ich ja eigentlich vor, in dem Großbadorf-Spiel, ihn hat er ja gespielt, haben wir auch 6-0 gewonnen, das hat auch funktioniert, sollte ja anschließend dann auch in Wien spielen, da ist eben wieder eine Verletzung dann aufgebrochen und das ist natürlich auch aufgrund jetzt der langen Pause, dann spielst du einmal, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass da immer mal wieder was aufbricht. Das hat uns dann einen gewissen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann habe ich ihn in Karlsruhe gebracht, was ein unglückliches Spiel für uns oder auch für ihn nicht so glücklich war. Dann hat er im Moment natürlich eine Luft für 60 Minuten wahrscheinlich. Habe ich ihn ja in Karlsruhe dann auch rausgenommen. Anschließend konnte er also auch nicht konstant trainieren. Und deswegen ist es da im Moment, ja, macht es keinen Sinn, jetzt bei 3 ausstehenden Spielen einen Spieler, der jetzt nicht 100% fit ist, da jetzt wieder reinzuwerfen. Und jetzt hat er letzte Woche auch aufgrund der Verletzung 2 Tage wieder nicht trainiert. Macht es aktuell dann wenig Sinn, jetzt da drauf verstärkt zu setzen.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, können Sie überhaupt noch mit Olof richtig planen? Also wenn ich mir das so, das ist wirklich ein klasse Fußballer, auch ein sehr netter Mann, wir haben den ja selber hier gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also alle 3 Monate mal ein Spiel, das ist doch echt ein bisschen wenig.
Ja, ich muss sagen, in der letzten Saison war Olle mit der Garant, dass wir es geschafft haben. Er hat sich wirklich gequält, er hatte Schmerzen. Da war er aber zumindest im Spielrhythmus, hat unter der Woche auch nicht so trainieren können. Aber er war im Spielrhythmus und hat sich wirklich für den Verein und alles gequält, dass wir das Ziel erreicht haben. Hat da auch in meinen Augen einen sehr, sehr großen Anteil gehabt und ist jetzt in dieser Saison einfach mit der Verletzung aus der alten Serie im Heidenheim-Spiel, wo es ja wirklich da abgerissen ist, in die neue Saison gegangen, konnte die Vorbereitung nicht richtig mitmachen. Das merkt man dann einfach. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wird es natürlich auch nicht einfacher und fußballerisch und von Ideen haben wir, glaube ich, keinen zweiten Spieler in der Mannschaft, der über solche Sachen leider verfügt. Ja, ja.
Ja, wir kommen langsam schon wieder zum Ende. Die Stunde ging erwartungsgemäß sehr schnell rum. Also wenn ihr es jetzt hier rascheln hört, dann ist der Bernhard, der geknebelt wird, weil wir die zweite Stunde einfach mitnehmen. Nein, natürlich nicht, als friedliebende Fans. Wir würden gerne noch die Frage vom Patriot vorlesen und bitten um eine relativ kurze Antwort. Er würde gerne wissen, warum wir wenn wir den mit Abstand höchsten Etat der Regionalliga haben und auch den besten Kader haben, warum wir da nicht auf Platz 1 stehen, wo wir eigentlich hingehören. Was sagen Sie dem Patriot?
Ja, ich sage, für den Etat und alles kann ich absolut nichts, kann ich mir auch nichts kaufen. Aktuell fahren wir sogar jedes Auswärtsspiel, was selbst bei 300-400 Kilometer Entfernung liegt, fahren wir am Spieltag und das nur dazu zu unserem Etat und natürlich haben wir den Anspruch, da vorne mitzuspielen, aber so einfach ist es halt nicht im Fußball, dass man sagt, auf dem Papier haben wir das und jetzt auf, macht mal, schön wär's, aber wir streben es auch an, wir arbeiten dran, aber da spielen halt viele andere Dinge noch eine Rolle und die darf man auch nicht unterschätzen, aber wir haben nach wie vor den Anspruch.
Eine Frage hätte ich auch noch, ich habe neulich gelesen, dass Hoffenheim eine Eckballhalle baut, um Eckbälle zu üben. Hätten Sie die auch gern?
Ich hätte wieso?
Ja. Dann frage ich anders, wie zufrieden sind Sie mit den Eckbällen?
Ja, also aktuell weniger zufrieden, aber wir trainieren sie, in jedem Abschlusstraining haben wir sie drin, also in absolut jedem. Auch ich habe da eine Möglichkeit, wo wir also nicht frieren, sondern da ist durchaus so ein Spiel, das wir jede Woche praktizieren, wo viel Bewegung eigentlich drin ist. Aber aktuell bin ich natürlich nicht mit zufrieden, aber das ist natürlich auch, wie gesagt, Jannis Krone letzte Saison hat er oft getroffen und die kommen natürlich auch da, hier und da nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Unser verkannter Gegner Pfullendorf hat gestern ein Testspiel gemacht gegen den südbadischen Verbandsligisten Konstanz mit 19:0 gewonnen. Was haben wir gestern gemacht?
Wir haben gestern zweimal trainiert, um 10 Uhr und um 15 Uhr.
Wie sieht's aus mit Testspielen in der Winterpause, kommende Wochen? Ist da was gemacht? Ist da was geplant?
Jetzt in der Winterpause oder jetzt aktuell?
Aktuell und in der Winterpause.
Ja, die Zeit geht langsam rum.
Aktuell haben wir jetzt keine Testspiele. In der Winterpause haben wir schon einige auf dem Schirm, also ja. Bayern München 2, VfR Aalen haben wir ausgemacht, ich glaube Ockersheim, dann Hoffenheim 2 haben wir, ich glaube Elversberg, das sind so.
Also ist auf jeden Fall was geplant, um auszutesten, Spieler zu testen, Spielsystem zu testen.
Ja, das ist für die Vorbereitung, aber aktuell, ich meine, da ist man natürlich immer witterungs bedingt abhängig, ist überhaupt bespielbar normalerweise. Das muss man punktuell zu so einer fortgeschrittenen Phase machen, weil man weiß nie, wie viel Verletzte hat man zu dem Zeitpunkt, dann machen Testspiele weniger Sinn. Und das ist auch oft relativ schnell möglich, da dienstags ein Freundschaftsspiel zu bekommen. Ja.
Wir spielen am Samstag gegen
Ulm.
Gegen 1848 Ulm. Was sagen Sie den Zuschauern, warum sie ins Stadion kommen sollen?
Ja, dass wir den Anschluss nach vorne eben nicht verlieren. Wir haben da einen unmittelbaren Konkurrenten und dass wir einfach versuchen, alles jetzt abzuschütteln, was uns da die ganzen Wochen begleitet hat und einfach ein gutes Spiel wieder, so wie wir es gegen Nürnberg schon angedeutet haben, einfach umzusetzen und dann die 3 Punkte in Mannheim zu behalten.
Steffen, du wolltest noch... Genau, der Steffen möchte noch wissen, ob Sie dem Waldhof noch lange erhalten bleiben.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich fühle mich hier sehr wohl und auch die Region gefällt mir sehr gut. Habe ja jetzt, selbst im September bin ich innerhalb hier der Region nochmal umgezogen. Also das mache ich auch nicht, wenn ich da eigentlich im Dezember schon wieder vorhabe, die Segel zu streichen. Aber wie gesagt, da braucht man natürlich auch die Leute, die das... Alles, die da in der Verantwortung stehen, dass die das alle natürlich genauso sehen und dass wir da einfach Ruhe in den Verein bekommen und dann bleibe ich, bis wir dann vielleicht irgendwann die zweite Liga wieder erreicht haben.
Auf alle Fälle die dritte Sendung.
Ja, genau, dann dürfen Sie noch ein drittes Mal kommen. Das wünschen wir uns dann alle auch zu Weihnachten irgendwie, dass das so kommt, wie Sie das gerade geschildert haben. Apropos, das ist unsere letzte Sendung vor Weihnachten. Uns hört ja erst wieder im neuen Jahr und zwar am 2. Januar, glaube ich. Auf jeden Fall am ersten Mittwoch im Januar. Das so viel steht schon mal fest. Ich wollte die Leute noch darauf hinweisen, am Samstag, wie der Dasch eben schon gesagt hat, gegen Ulm 14 Uhr auf jeden Fall ins Karl-Benz-Stadion kommen. Das letzte Spiel vor der Winterpause, das letzte Heimspiel. Dann hat der SV Waldhof erstmalig seit Ewigkeiten entstand auf dem Weihnachtsmarkt hier in Mannheim. Da können die Leute auch vorbeikommen.
Da bin ich morgen, ja.
Genau, wenn ihr den Herrn Konrad, weil ihr den so sympathisch fandet, gerade irgendwie auch mal aus der Nähe sehen wollt, dann könnt ihr morgen auf den Weihnachtsmarkt kommen. Um wie viel Uhr?
18 bis 19 Uhr bin ich da, glaube ich, ja.
Okay, und da der Bernhard im Hintergrund drängelt, war es das für heute von uns. Wir bedanken uns recht herzlich beim Herrn Konrad irgendwie, dass Sie zum zweiten Mal hier waren und verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal.
Ich streng mich an, dass ich dreimal kommen kann. Das wäre ein absolutes Novum.
Wird uns freuen.
Ja, es wäre ein absolutes Novum. Welchen Trainer hatten wir denn da, außer dem Herr Ekli eigentlich?
Keinen.
Das muss sich dann ändern. Demnächst mal nicht, denn Herr Ekli sehe ich übrigens immer als Sportkommentator im schweizerischen Fernsehen, was mich immer sehr wundert. Nichtsdestotrotz, Herr Konrad, ich bedanke mich, es war sehr nett. Wir haben schon geahnt, dass die Stunde sehr kurzweilig werden wird. Wir bedanken uns bei Ihnen, auch im Namen vom Steffen, der nervt schon die ganze Zeit nebenbei. Und wir wünschen uns natürlich einen Sieg gegen Ulm, um den Anschluss nicht zu verpassen. Was glauben Sie, was passiert, wenn wir den Anschluss, wenn wir jetzt gegen Ulm nicht gewinnen? Ist der Anschluss dann erstmal weg für längere Zeit?
Ja, dann sind wir erstmal für längere Zeit. Also außen vor, aber wie gesagt, eine Saison. Ich erinnere mal dran, als Stuttgart Meister wurde, wer hatte die auf dem Zettel? Also im Fußball ist viel möglich und wir denken jetzt erstmal dran, dass wir Ulm schlagen, die Eintracht dann zu Hause gegen glaube, Pfullendorf verliert und dann schaut es wieder anders aus.
Gut. Prima. Danke, Herr Konrad.
Bis dann.
Ciao. Und am Mikrofon waren der Dash, der Steffen
und der Ivo.
Ciao.
Danke, tschüss.
This is Radio
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.